Jetzt geht's los, jawohl. Das halt wie verrückt. Thema Versuchung, Verführung. Was ist das? Ist das was zum Essen?
Manchmal schon.
Oftmals.
Was Gutes oder was Böses? Wer kann Versuchung definieren? Was heißt Versuchung? In einem Satz, ich finde es schwierig, ja? Drum eine ganze Predigt dazu. Also, Thema Versuchung begleitet die Menschheit von Anfang an. Wo ist die erste Versuchung? Im Garten Eden. Adam und Eva fing es an mit Versuchung. Wo ist die letzte Versuchung? Wann ist die letzte Versuchung? Nein, nichts tot. Wir sterben doch gar nicht. Nach dem tausendjährigen Reich wird der Teufel nochmal freigelassen. Genau. Und der Versucher oder die Versuchung hat auch bei Jesus nicht Halt gemacht. Genau. Und wie ist es mit uns? Werden wir auch versucht? Oder haben wir das irgendwo schon? Alles im Griff, im Kasten, drauf. Uns versucht niemand mehr. Der Feind hat keine Chance. Natürlich. Genau, wie lange noch, habe ich gesagt. Wann ist Ende mit der Versuchung? Wenn der Versucher im Feuersee gelandet ist. Nach dem tausendjährigen Reich. Punkt 1 also. Versuchung, Verführung kommt nicht aus dem Nichts. Das kommt woher? Da ist ein Verursacher. Ja. Manchmal hat es äußerlich den Anschein, als ob es vom Nichts herkommt, so wie angeworfen. Aber da steckt jemand dahinter, eine übernatürliche Macht. Was gibt es für übernatürliche Mächte? Und? Und? Der Nachbar. Warum der Nachbar? Gott natürlich, es gibt nur zwei übernatürliche Kräfte. Das eine ist Gott und das andere ist der Teufel mit seinem Engel und Heerscharen und Dämonen. Also, wenn es übernatürlich ist, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ist es von Gott oder ist es vom Teufel? Versuchung. Ja, aber da reizt jemand deine Begierden. Meine Frau hat, also die Frage war die, was habe ich denn gefragt? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was willst du von mir. Begierde war es doch, meine Frau sagt, es ist die Begierde und ich sage, jemand reizt diese Begierde, jemand benutzt diese Begierde, genau, also. Ich denke, wir wissen hoffentlich alle, dass Versuchung woher kommt?
Nicht von Gott.
Manchmal von Gott, ein bisschen von Gott. Hiob?
Die Antwort ist, dass Gott den Satan am Ende benutzt wie alle anderen. Ja? Doch, wenn der Satan ist, ja der Versucher.
Nee, das lassen wir jetzt mal aus, um das geht es jetzt nicht. Heißt doch, führe uns nicht in Versuchung. Vater unser, wer kennt das Vater unser nicht? Was betet er denn? Führe uns nicht in der Versuchung. In der Versuchung, genau. Also, oder durch die Versuchung, in der Versuchung. Also auf jeden Fall, Versuchung kommt immer vom Teufel. Ja. Warum? Versuchung und Verführung ist immer mit einer ganz bestimmten Absicht. Was hat Versuchung, Verführung für Absicht? Ganz allgemein. Nein, nein, nein.
Wiederholen, wiederholen.
uns zu Fall zu bringen.
Ja, genau. Weg vom richtigen Weg. Weg von Gott, Kehrtwende zum Bösen. Schaden, Unheil anzurichten, zu rauben, zu stehlen, zu töten. Gottes Ordnung, schlicht mal ganz allgemein, auch Gottes Ordnung, Gottes Schöpfungsordnung zu diffamieren, Gott selber zu leugnen oder seine Wege zu verschleiern, Gott zu verneinen. Ich denke, das sind alles Absichten von Versuchung. Der Teufel versucht mit diesen Mitteln einfach die Wege Gottes zu verdecken, verblenden, verführen, umzulenken. Ja. Die Bibel sagt, Gott ist nur gut, ja, und rein. Gott ist nur gut und rein. Das heißt, Gott kann nicht Böses tun, um Böses zu bewirken. Ja. Wenn Gott das machen würde, dann wäre er Mensch. Wir Menschen können das. Ja. Wir sind in der Lage dazu. Menschen sind gut und böse. Anführungszeichen. Aber Gott ist nur gut. Gott wird niemals Böses tun, um Böses zu bewirken. Deswegen ist Verführung immer vom Versuchung immer vom Teufel. Ja. Der Teufel selbst ist böse und verstellt sich aber dabei. Er verstellt sich als Engel des Lichts, sagt die Bibel. Er gibt vor, er sei Licht, er sei gut, er sei weise, er weiß alles, weiß ich was. Er ist gut, er ist die Wahrheit. Ja, und diese Methode benutzt er, um seine bösen Ziele zu erreichen. Also der Teufel, was macht er? Er täuscht. Immer er täuscht uns. Gott versucht niemals, er verführt auch nicht zum Bösen, denn Gott ist nicht schizophren. Ja? Gott wäre schizophren, wenn er beides wäre. Gott ist nicht schizophren, er ist nur gut. Ja. Richtig, Gott prüft Menschen, aber das ist was anderes. Ja? Er prüft sie nicht zum Bösen, er prüft sie, er testet sie, zu ihrer Selbsterkenntnis oder zur Buße, ja? Zum Guten hin. Wenn Gott prüft, testet, dann macht er es immer zum Guten. Er will, dass sie sich selber erkennen, wo sie vielleicht falsch liegen, falsche Haltungen haben, falsche Motivationen, falsche Wahrheiten, also Lügen aufliegen. Und er prüft sie zu ihrer Selbsterkenntnis, damit sie umkehren können zur Buße hin. Das macht Gott. Prüfungen ja, aber niemals zum weg vom Weg Gottes, sondern immer zu ihm hin. Genau. Jakobus hat sich mit diesem Thema im ersten Kapitelbrief intensiv befasst. Ja.
Und wenn ich jetzt so eine Situation habe, dann weiß ich doch gar nicht, ob das jetzt von Gott ist, der mich testet, oder vom Feind, der mich versuchen will, oder?
Kommen wir noch dazu. Vielleicht gibt es die Antwort. Wenn nicht, sagst du es nochmal. Also, 1. Jakobusbrief. Ja. Und 1. Jakobus 1, mal nur Vers 13. 1. Jakobus, Jakobus gibt es nur eine. Ja, Jakobus 1, ja. Vers 13. Also dieser Jakobus hat sich da intensiv beschäftigt mit dieser Thematik und sagt hier, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Bestätigung meiner Aussage, oder? Oder hat jemand da andere Auslegung von diesem Vers? Ja, genau, jetzt zum Thema nochmal Vater Unser, Martin Luther, Übersetzung vom Vater Unser. Ich denke oder ich hoffe, dass das auch alles wisst, haben wir schon angesprochen. Führe uns nicht in der Versuchung. Dass das eine ganz grobe. Führe uns nicht in Versuchung, hörst weit und breit, Land auf, Land ab, überall immer wieder, sogar in Freikirche wird es gebetet, in evangelische Kirche. Das ist schlichtweg genau ein Punkt, wo der Teufel, dieser Martin Luther, versucht hat und durch ihn einen Stolperstein gelegt hat für ein falsches Gottesbild. Viele Menschen schließen daraus, Gott führt in Versuchung. Also Gott kann auch böse sein, im Prinzip. Das ist wirklich ein Stolperstein der Versuchung, was da Land auf, Land ab durch diesen Übersetzungsfehler gelegt worden ist. Also beste Beispiel für Versuchung und Irrtum. Und somit stellt er eigentlich unbewusst, stellt er den Charakter Gottes in Frage. Oder, ja. Also in meiner ist es überall, wo ich das lehre. Ich weiß.
Elberfeld auch, oder?
Ja. Ja.
Da steht es ja, glaube ich,
auch. Auch, Elber. Also
ich,
ich,
ja.
Also. Ja, ja. Wie kann ein absoluter Gott gleichzeitig gut und böse sein? Das geht nicht. Gott ist absolut und Gott ist absolut gut. Da ist keine Finsternis in Gott, keine Dunkelheit in Gott. Gott, dieser Vers sagt es eigentlich ganz klar und deutlich. Und ich war bedenklich, dass es dem Luther nicht aufgefallen ist, dass da ein Widerspruch, ein krasser Widerspruch besteht.
Also im Hinduismus gibt es dieses Yin und Yang und eine Hälfte ist weiß und die andere Hälfte ist schwarz und die sagen ganz klar, Gott ist sowohl Licht als auch Finsternis. Und da sagt die Bibel ganz klar, in Gott ist keine Finsternis.
Genau.
Das liegt dann ja nicht bei Luther, sondern bei dem griechischen Urtext, ne?
Weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob es bei Luther liegt oder beim griechischen Urtext oder woran es liegt. Es ist einfach, egal woran es liegt, es ist einfach unkonsequent, unlogisch und falsch und nicht in der Wahrheit. Genau.
Das musst du ein bisschen verteilt haben.
Ja. Und eben, wenn man es genauer betrachtet, sieht so aus, genau als Gott, mit diesem Charakter Gottes oder dieses Bild Gottes, wird auf irgendwelche menschliche Ebene betrachtet, zugleich gut und böse. Und Gott lässt auch nicht den Weg offen dafür, durch Böses Gutes zu bewirken. Es passt auch nicht zu Gott. Gott wird niemals Böses tun, um Gutes zu bewirken. Gott lässt Böses zu, das sehen wir in der Welt, ist fast überall, wo man hinschaut, ist Böses, aber er selbst kann nicht Böses tun und wird auch niemals Böses tun. Viele Nichtgläubige denken natürlich, und das ist Argumentation auf der Straße immer wieder, wie kann Gott dieses Böse zulassen? Ja, genau. Oder tun, die sagen nicht nur zulassen, sondern die sagen sogar tun. Gott tut Böses, Gott ist verantwortlich dafür. Und wir Humanisten ist natürlich das Allerböseste, was in ihren Köpfen drinsteckt. Ja. Dabei, es ist nicht böse von Gott, sondern es ist Gericht Gottes. Ja. Und Gericht Gottes ist was anderes wie Böses von Gott. Gericht Gottes ist immer der Lohn der Sünde. Also, weil Gott gerecht ist, weil er heilig ist, weil er Wahrheit ist, muss er das Böse richten. Muss er, sonst wäre er nicht Gott, sonst wäre er nicht nur gut, sondern wäre er nicht gut. Wenn Gott das Böse nicht richten wird, wäre er nicht gut. Dann wäre er wie Humanisten, genau. Ja, also da müssen wir dann schon auseinanderhalten oder vor allen Dingen argumentieren können auf der Straße. Dieses Böse, was da geschieht, ist oftmals Gericht Gottes und es ist der Lohn der Sünde, der Lohn, den sich ihre Menschen durch ihre Sünde selber verdient haben und eingehandelt haben. Also nochmal Zusammenfassung bis hierher. Erstens, Versuchung kommt vom Versucher. Versucher ist der Teufel. Niemals von Gott. Zweitens, Versuchung hat das Ziel zur Irreleitung. Fehlleitung, Fehlführung, weg von Gott. Ziel zur Sünde, eine Kluft zu schaffen zwischen Gott und Menschen. Adam, Eva natürlich ganz krass, die erste Versuchung, die dem Feind gelungen ist. Dritter Punkt, Versuchung ist von Anfang an und wird bis zum Schluss weitergehen, bis nach dem tausendjährigen Reich, wenn der Teufel dann endgültig in den Feuersee geworfen wird. Und viertens, wie geschieht Versuchung? Wie kommt Versuchung? Ich denke, da schauen wir vielleicht zwei biblische Geschichten an. Die erste ist 1. Mose 3. Ganz bekannt, Adam und Eva natürlich, die Geschichte. Wie geschieht Versuchung? Wie geht der Teufel vor, wenn er versucht? Was für Mittel, was für Wege, was für Strategie verfolgt er da, um ans Ziel zu gelangen? 1. Mose 3, 1 wahrscheinlich. Ja? Und die Schlange, Bild für den Teufel, war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Was, mit anderen Worten, was besagt es? Er hinterfragt die Wahrheit. Und Wahrheit hinterfragen heißt, bezweifeln, Zweifel säen. Genau. Er hinterfragt, er säet Zweifel. Dann weiter. Vers 2. Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Weiter. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt: Ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Was besagt dieser Abschnitt, diese Aussage von der Eva? Sie weiß genau, worum es geht. Sie weiß ganz genau, was Gott gesagt hat. Sie kann nicht sagen, das habe ich nicht gewusst, kann sich nicht in Unwissenheit verstecken, sondern ihr ist vollkommen bewusst, was Gottes Maßstab ist. Dann weiter. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend gut und böse. So, jetzt kommt das Angebot zur Lüge. Also das vorher war vielleicht noch irgendwo die Autorität oder Gottes zu hinterfragen, genau zum vorigen Vers, oder? Die Absolutheit Gottes in Frage zu stellen. Und jetzt kommt Satan mit Lüge und mit Angebot einer Lüge. Vermengt mit ganz, ganz viel Wahrheit. Denn dieser Baum steht ja, warum dürfen sie nicht davon essen? Weil ihnen Erkenntnis des Guten und Bösen, weil ihnen die Augen aufgetan werden. Und sie werden sein wie Gott. Also das ist der Wahrheitsteil. Ja? Aber die Lüge ist natürlich, der Vers vorher, ist die volle Lüge, wie heißt der Vers? Ja. Da sagt die Schlange so: Keineswegs werdet ihr sterben. Also Schlange bringt ein Angebot, eine Lüge mit ganz, ganz viel Wahrheit. So ist eigentlich Versuchung immer. Versuchung ist nie eine plumpe Lüge ohne Wahrheit, weil die ist viel zu schnell zu durchschaubar, viel zu schnell zu erkennen. Sondern Versuchung, das Gefährliche an Versuchung, das Üble ist, dass ganz, ganz viel Wahrheit ist und nur ein bisschen Gift drinsteckt. Vermengt mit viel Wahrheit, also Täuschung, Verführung. Die Schlange täuscht, sie verführt. Und dieses Angebot richtet sich an wohin, wonach, wo, in welchem Bereich vom Menschen richten sich die Angebote des Teufels. Gisela hat schon gesagt, ans Fleisch, an unsere Begierden, an unser, das, was uns im Fleisch als begehrenswert erscheint, was man gern hätte, was Reiz ausübt aufs Fleisch in irgendeiner Form. Genau. An die Begierde des Menschen. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt von Versuchung. Sie richtet sich immer aufs Fleisch, auf die Begierde des Menschen. Also Begierde heißt Dinge, Situationen, die dem Menschen begehrenswert erscheinen, die aber in der Regel Gott als Sünde erklärt hat, die Gott verboten hat, die uns im Endeffekt schaden, die uns nicht gut sind für uns, die Gott als Sünde deklariert hat, die uns schaden, die von Gott her verboten sind. So, und jetzt gehen wir wieder zurück zu Jakobus 1, 14 und 15. Der nächste Vers von Jakobus. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden. Jetzt ist, glaube ich, Ding weg, ja. Wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also Begierde selber ist noch keine Sünde, sondern das Nachgeben dieser Begierde, wenn die Begierde empfangen hat, wenn man sich auf sie einlässt, wenn man ihr nachgeht, dann wird es zur Sünde. Und der Lohn der Sünde, das wissen wir auch alle, bringt den Tod. Also Versuchung hängt immer zusammen mit Lüge Satan, mit Begierde auf der menschlichen Seite. Und dann kommt es, wenn man dem nachgibt, kommt es zum Fall. Resultat, die Verführten werden zum Versucher gegen Gott. Viele Leute ist das dann genau zu beobachten. Sie sind selber verführt und in dieser Verführung werden sie selber aktiv oder gebraucht sie der Teufel, auch andere zu verführen. Werden sie Werkzeuge des Teufels für die Verführung. Beispiel: Irgendjemand ist infiziert von einer falschen Lehre, findet sie aber super, weil sie seinen Stolz und seine Erkenntnis erhebt. Und der gibt es dann natürlich ganz toll weiter an alle, verbreitet es, wie auch immer, und wird somit selber zum Werkzeug des Versuchers. Ja. Sie fordern Gott heraus, sie greifen ihn an, unterstellen ihm Unfähigkeit, Unwilligkeit bis hin zu Gottesleugnung. Verachtung. So weit kann das dann gehen in der Konsequenz, wenn Leute verführt sind. Fordern Gott heraus, greifen ihn an, unterstellen Gott oftmals Unfähigkeit oder Unwilligkeit bis hin zu Verachtung. 4. Mose 14, 22 bis 24 habe ich da als Beispiel aufgeschrieben. 4. Mose 14, Vers 22 bis 24. Alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten in der Wüste getan habe, und mich nun 10-mal geprüft, also sie prüfen Gott, sie fordern Gott heraus, sie drehen den Stil genau um, sie prüfen Gott. Wenn Gott wirklich Gott ist, dann muss er das und das tun und dann muss er so handeln und dann muss er, und er Gott muss und muss und muss. Oder? Sie prüfen Gott dann. 10-mal geprüft und nicht gehört haben auf meine Stimme, werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Das heißt, die sind sogar ganz kurzfristig gestorben. Gott hat gesagt, Ende, das war's. Diese Versuchung an meinem Volk, die ihr da euch hingegeben habt, das zu tun, die werde ich sofort bestrafen. Und die 10 Kundschafter sind ganz schnell gestorben. Okay, nächster Punkt. Wen versucht der Teufel?
Alle.
Wen mit Vorliebe? Ja, Menschen. Amen. Menschen, die schon von neuem geboren sind oder auf dem Weg dahin sind. Die schon nicht mehr dem Teufel gehören, genau.
Wo die gleich im Blut zu Wasser sind.
Ja, wo?
In Schwachheit.
In Schwachheit. Die noch ganz im Fleisch sind, ja, genau. Grundsätzlich sind alle Menschen Erben des Falles von Adam und Eva und somit von Natur aus alle Kinder des Zorns, Verführte, der Versuchung erlegene, Nachkommen, Adam, der Versuch allein, Verblendete, geistlich Tote. Ja. Bei denen, die sich damit abgefunden haben und zufrieden sind, besteht für den Versucher kein großer Handlungsbedarf. Denn die sind ja schon Mitte unter Verblendung, Verführung. Und die sind auch glücklich damit und wollen das auch nicht ändern. Klar, versucht er sie auch zu zerstören, zu töten. Krankheit, Krebs, dies und jenes und weiß ich was und immer mehr und noch mehr Verführung und noch mehr Verblendung und noch mehr Aggression. Aber die sind nicht seine erste Priorität. Aber bei denen, die auf der Suche nach Wahrheit sind, die auf der Suche nach Leben sind, auf der Suche nach Gott sind, da besteht natürlich beim Teufel absoluter Handlungsbedarf. Da tritt er auf die Bühne. Denn das will ja verhindern, um jeden Preis, dass sie durchbrechen zum neuen Leben oder zu ihrer Erwählung, zu ihrer göttlichen Berufung. Ja. Und da versucht er sie natürlich davon abzuhalten und zu berauben. Ja. Und ich denke, darin liegt da der Grund, warum viele gut angefangen haben und irgendwo stecken geblieben sind. Viele Gläubige haben irgendwo einen guten Anfang gemacht, haben das Evangelium gehört, hatte Glaube und sind vielleicht gut gestartet, aber dann irgendwo kam die Versuchung, der Versucher auf die Bühne und sie sind irgendeiner Versuchung dann aufgesessen und nicht bereit umzukehren. Der Teufel hat ihnen Angebote gemacht, faulen Kompromissen. Ja, du musst ja dein Glaube jetzt nicht unbedingt gerade bekennen in der Öffentlichkeit. Das ist erstmal Privatsache. Oder es gibt so viele Möglichkeiten, Angebote für Halbwahrheiten. Natürlich immer mit Halbwahrheiten, immer mit ganz tollen geistlichen Wahrheiten und dann aber doch irgendwo eine ganz dicke Brockenlüge drin. Angebot zur unbiblischen Abkürzung. 1. Timotheus, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. 1. Timotheus 1, 19, ganz genau. Den Glauben einfach nicht bewahrt und dieses gute Gewissen ging der Bach runter, weil sie einer Versuchung aufgesessen sind und dieser erlegen haben. Also irgendwelche Abkürzungen. Und diese Angebote vom Teufel, die richten sich dann auch immer wieder an menschlichen Begierden. Klar, braucht immer das Angebot vom Teufel, steht immer gegenüber von Fleisch, von menschlichen Begierden. Zum Beispiel Bequemlichkeit ist irgend so eine Dauerkrankheit bei Gläubigen, Menschenfurcht ist ein Riesenproblem bei Gläubigen, übertriebenes Harmoniebestreben, Selbstverwirklichung, anderes mehr, Stolz oder geistiger Stolz über höhere Erkenntnis. Das ist immer so ein Trick, der Teufel verwendet. Du weißt es besser, du bist klüger, schlauer. Du hast eine spezielle Offenbarung von Gott über dieses Thema und über diesen Titel. Du allein und alle anderen sind einfach noch nicht so weit, sondern das ist so eine ganz typische, gerade für Anfänger im Glauben, habe ich auch selber nicht nur einmal erlebt, wo Gott so super Angebote hat. Und jawohl, der Teufel hat super Angebote und wo man dann drüber stolpert. Oftmals dann auch heißt in der Regel oftmals Trennung von Gemeinde, man trennt sich, man zieht sich zurück von der Gemeinde, weil man sich dann nicht verstanden fühlt oder verletzt fühlt oder was immer. Falscher Eifer aus dem Fleisch heraus, Egoismus, Selbstverwirklichung, was auch immer da an Begierde. Also die Angebote richtet sich immer an menschliche Begierde und da gibt es sehr viele, da ist jeder irgendwo anders anfällig und der Teufel weiß das genau. Beispiel aus dem Alten Testament, das ist gar nicht so offensichtlich, aber sehe ich auch so. Es geht hier zum Beispiel um Abraham. Gott beruft und erwählt Abraham. Ja, genau. Wo habe ich es? Also der erste Versuch, den gucken wir nicht an. Der erste Versuch war diese Geschichte mit der Hagar, mit der Magd. Gott verheißt Abrahams Sohn, Sarahs Sohn. Und erste Versuchung war eigentlich Ismael, der Sohn der Magd. Hier benutzt der Teufel den Unglauben von der Sarah, also diese menschliche Unmöglichkeit. Ja. Das heißt, kein Glaube, menschlich kein Wegsehen, also ist es auch nicht bei Gott auch nicht möglich. Unglaube. Und es kommt dann zu diesem Deal da mit der Hagar und mit Ismael. Die zweite Versuchung, die gucken wir uns an. 4. Mose 20, 1 bis 14. Die Lüge bei Abimelech. Und die Söhne Israel, die ganze Gemeinde? Nee. Nee, das war schon 20, 1 bis 14. Habe ich da was Falsches? Können wir was da? Dann ist weiter. Guck mal weiter. Mit Abimelech. 1. Mose 20. Okay. Ah, wir sind gerade bei 4. Mose im Leser, deswegen ist die Verwechslung. Ja, klar, Abraham. 1. Mose 20. Und Abraham brach von dort auf ins Land des Südens und wohnte zwischen Kadesh und Schur. Als er sich in Gerar als Fremder aufhielt, sagte Abraham von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Da sandte Abimelech, der König von Gerar, hin und ließ Sarah holen. Und Gott kam zu Abimelech im Traum der Nacht und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist eine verheiratete Frau. Abimelech aber hatte sich in ihr nicht genaht und er sprach, Herr, willst du denn eine gerechte Nation erschlagen? Hat er nicht selbst zu mir gesagt, sie ist meine Schwester und sie, auch sie selbst, hat gesagt, er ist mein Bruder. In Lauterkeit meines Herzens und in Unschuld meiner Hände habe ich das getan. Ich glaube, das reicht eigentlich bis dahin. Ja. Was steckt dahinter in dieser Geschichte? Menschenfurcht. Und worauf beruht diese Menschenfurcht?
Weil Abraham hat Angst.
Ja.
Er sagt seiner Frau.
Warum hat er Angst?
Aber er hat Angst, die Abimelech tot oder so.
Nee, er schätzt, er hat eine falsche Einschätzung von Abimelech. Gott korrigiert es ganz klar. Abraham hat ein Vorurteil gegenüber Abimelech. Ja, er denkt, dieser Abimelech bringt ihn um wegen seiner Frau. Er denkt, dieser Abimelech ist von Grund auf böse.
Vers 11.
Ja, kommt es nochmal? Genau, da bekennt er es ja. Und Abraham sprach, weil ich mir sagte, gewiss gibt es keine Gottesfurcht an diesem Ort und sie werden mich erschlagen um meiner Frau willen. Ja, er hat aber Angst, weil er Vorurteil hat. Er hat ja ein falsches Urteil über Abimelech gefällt. Das stimmt ja gar nicht, sondern Gott hat zu Abimelech geredet. Abimelech hat Gott gefürchtet. Abraham hat Abimelech gefürchtet, weil er falsches Urteil über ihn hatte. War der Lüge. Er war ein Lügeerleger über Abimelech. Und Gott hat ihn da korrigiert und hat sogar diesen Abimelech dann benutzt, oder? Um die Situation wieder zu klären. Ja? Gott hat ihm sogar vergeben. Ja? Aber das ist der Punkt. Also das ist die Lüge vom Satan, wo Abraham erlegen ist, dass dieser Abimelech böse ist und dass er ihn umbringt. Ja? Und dann, wie ging die Versuchung? Wieder Halbwahrheit. Sie ist meine Schwester, ist wahr, aber dass sie ihr Mann ist, hat er nicht gesagt. Halbinformation, das ist auch so ganz, ganz typisch. Immer nur, das erleben wir heute tagtäglich immer wieder, diese halbe Informationen. Es wird nur das gesagt, was gerade passt und was, ja, was man irgendwo reinkriegt und alles andere, der Rest wird weggelassen, was irgendwo Zweifel oder könnte die Situation klären, das wird nicht gesagt. Sondern man arbeitet nur mit Teilwahrheiten, um sein Ziel zu durchzusetzen. Also Abraham hat sich geirrt über den Zustand von Abimelech und er hat ihm unterstellt, ohne ihn zu prüfen. Und im Gegensatz, da hat Gott wirklich diesen Abraham beschämt durch Abimelech. Und Abimelech hat dann ganz klar, er ist dann offensiv gegangen, hat die Sache geklärt, hat es ans Licht gebracht und hat ihn sogar noch reich beschenkt zum Schluss. Und da ging es ja, das war ja direkt vor der Isaac gezeugt wurde. War unmittelbar davor. Also übrigens, was da auch auffällt, diese Sarah, das muss ja irgendwie, die war 98, oder wie alt war? Nee, die war 90. Und dieser Abimelech wollte sie zur Frau nehmen. Eine Frau mit 90. Also hallo, ich weiß auch nicht was, die musste ausgesehen haben wie eine 50-Jährige. Oder er war schon 120, ich weiß es nicht. Oder? Das muss man sich mal vorstellen.
Das
ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. David als Nachkomme von Abraham hat noch was abgekriegt. Von Schönheit. Aber das ist schon unglaublich eigentlich. Ja? Und steht dann auch der letzte Vers. Mach mal Vers 14, glaube ich, heißt es dann. Dann mache ich noch nicht. Nee, weiter. Ja, oder vorher. Das steht das nicht da. Dass somit Gottes Plan nicht gescheitert ist. Im Prinzip wollte der Teufel ja den Plan Gottes scheitern. Dass es nachher heißt, ja, dieser Isaac, der ist ja gar nicht vom Abraham, der ist ja vom Abimelech. Oder wenn er sie zur Frau genommen hätte, hätte jeder dann behauptet, mit guter Wahrscheinlichkeit, okay, der Abraham war ja unfruchtbar, also hat jetzt, na stimmt auch nicht, weil er die Ismael vorher hatte, aber trotzdem stammt dieser Isaac, ist kein Sohn der Verheißung, sondern stammt vom Abimelech. Somit hätte er auch den Weg Gottes damit auch hinterfragt und auf jeden Fall ins schlechte Licht gestellt. Also Gott selbst hat verhindert, dass dem Teufel diese Licht gelungen ist, indem er zu Abimelech geredet hat. Ein Beispiel im Neuen Testament. Natürlich, was ist das klassischste Beispiel von Versuchung im Neuen Testament? Jawohl, da kommen wir dazu später. Beim Thema. Ja, das ist. Ah ja, ja. Also Versuchung Jesus, Ananas und Sapphira. Ananas und Sapphira. Und. Die Heuchelei von Petrus, genau, sind Beispiele. Ich komme nachher zum Versuchung Jesu, wenn es darum geht, wie kann ich Versuchung erkennen und überwinden. Aber zuerst noch im Neuen Testament die Versuchung von Judas. Da habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, das können wir so vielleicht kurz besprechen. Versuchung des Judas, was war das Thema beim Judas, seiner Versuchung? Geld war die Begierde auf der menschlichen Seite, genau. Und da geht es um Verrat des Judas. Judas hat Jesus verraten. Er hat Jesus an die damalige Religionspolizei verkauft gegen Geld. Also da war eine Vorbelastung da von Judas, das sehen wir aus der Schrift. Irgendwo anders heißt es, er hat Geld an sich genommen aus der gemeinsamen Kasse. War offene Tür. Und dann heißt es ja, irgend nach dem Abendmahl, glaubt, dass der Satan wirklich in Judas gefahren ist. Also von ihm voll Besitz ergriffen hat. Eben die Begierde Judas, Geldsucht, Geldgier, Betrug, Diebstahl. Also Mammon. Das war so eine ganz krasse Versuchung mit dem Zusammenhang mit Jesus. Dann, was lernen wir aus der Versuchungsgeschichte von Jesus? Matthäus 4. Matthäus 4. 1. Das ist keine getarnte Operation vom Teufel, sondern eine direkte Konfrontation, Versucher mit Jesus. Also der Teufel hat sich hier gar nicht verstellt, sondern Jesus direkt versucht zu überlisten. Macht er bei uns selten. Ja, genau, weil Jesus das sofort checkt hat, dass das der Teufel ist, und dann hat er gewusst, das macht gar keinen Sinn bei Jesus, dass er da mit irgendwelchen Vordergründigen oder unter einem falschen Namen auftritt. Und darum konfrontiert er hier ihn ganz persönlich. Offene Konfrontation. Ja. Der Heilige Geist.
Nee, in einer anderen Übersetzung heißt er. Da steht es jetzt nicht, da steht nur vom Geist.
Das ist Quatsch. Jesus hat nicht im Geist der Finsternis gefolgt. Das ist Quatsch.
Der Geist in die Wüste geführt hat, meine.
Ja.
Er ist ja dem Geist nachgefolgt. Und er
wird ja
vom Heiligen Geist.
Genau. So ist es. Nie. Jesus sagt, tut immer das, was der Vater will. Und dann hätte der Vater ihn versucht, aber der Vater versucht nicht. Also klipp und klar. Der Heilige Geist hat ihn in die Wüste geführt, zum Testen, zum Fasten, schon in die Situation.
Aber jetzt ist an der Stelle gerade wieder die Frage, führt Gott uns dann in die Versuchung, in die Wüste oder nicht?
Ja. Ja. Gott prüft uns in diesem Punkt, und Gott führt uns oft. Unsere Prüfungen sind nicht im Grünen, in Gran Canaria oder auf Palma. Auch natürlich, je nachdem, was für eine Begierde. Aber geistig gesehen ist es immer eine Wüste. Aus dem geistigen Blickfeld ist für uns immer eine Wüste.
Aber hängt das eben auch damit, der Teufel verliert? Er lässt den Teufel so nah an uns rankommen.
Ja.
Er lässt den Teufel so nah an uns rankommen, einmal damit wir getestet werden und geläutert und geprüft werden, aber eben auch mit dem Ziel, dass der Teufel verliert.
Also ich glaube, das stimmt beides, auch eben was Komi gesagt hat, absolut, ne? Weil Gott will das Beste in uns herausbringen, und nur wenn wir was überwunden haben, können wir stärker werden, aber ich glaube auch, dass die Prüfung einfach dazu dient, weil Gott das Recht dazu hat und weil er eine wunderbare Braut will, die ihn liebt, und das prüft Gott. Deswegen hat er überhaupt zugelassen, dass wir einen freien Willen haben. Deswegen können wir uns für und gegen ihn entscheiden. Deswegen hat er den Teufel nicht, nachdem er gefallen ist, sofort weggesperrt, hätte ihn da gleich in den Feuersee schmeißen können. Er lässt ihn, und er lässt ihn eine gewisse Macht, weil er will, dass wir geprüft werden, weil es ihm, daran sieht er, ob wir ihn wirklich lieben oder nicht.
Gott lässt die Bedingungen zu, oder schafft es äußere Bedingungen, dass uns der Teufel prüfen kann. Ja? Aber er selber versucht uns nicht, sondern der Teufel versucht uns immer. Aber klar, Gott prüft uns schon und wirkt auch für die äußeren Bedingungen. Hier jetzt Wüste von Jesus. Ja. Genau. Ja, da hat Gott sogar den Teufel herausgefordert. Genau. Da, schau doch meinen Knecht Hiob an, was für ein frommer und gottesfürchtiger Mann der ist. Du bringst ihn nicht zum Fall. Genau. So war es bei Hiob. Ja. Da war Gott sogar ganz herausfordernd gegenüber dem Satan. Okay, genau. Also das kann nur der Geist Gottes sein, der in die Wüste geführt hat. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Was antwortet Jesus? Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Also erste Versuchung. Da geht es um Teufelangebot. Was macht der Teufel für ein Angebot? Oder beziehungsweise Angebot, ja. Oder auf welche Art versucht er ihn zu überlisten? Er hinterfragt die Identität von Jesus und sagt, beweist du mir deine Identität? Beweist du mir, dass du der Sohn Gottes bist? Generell eigentlich in alle Versuchungen jetzt, oder? Weil Jesus war der Sohn Gottes. Und der Teufel versucht ihn genau an dem Punkt, fordert ihn heraus, dass er ihm das beweisen soll. Ja. Muss Jesus ihm das beweisen? Nee. Er ist es, er weiß es, dass er es ist und er muss es ihm nicht beweisen. Also lässt sich nicht auf diesen Trick ein. Hier probiert das natürlich Wüste, Hunger mit körperlichem Bedürfnis. Ja. Begierde von Seite von Jesus, in Anführungszeichen. Er hat Hunger, also dann schafft er doch Brot. Jesus konfrontiert dann natürlich mit dem Wort Gottes und sagt, Mensch, eben lebt nicht nur vom Brot, sondern viel entscheidender ist das geistliche Brot aus dem Mund von Gott, das Wort Gottes. Dann nächste Nächster Punkt. Dann geht er. Er führt ihn auf die Zinne, oder? Vom Tempel. Und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, wieder gleiche Herausforderung, will Jesus einfach in seiner Identität hinterfragt ihn, zweifelt. Bezweifelt seine Identität, Zweifel, und will von ihm Zeichen sehen. Er wird seine Engel über dich befehlen, sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Hier bringt er wieder das Wort Gottes, der Teufel, versucht mit dem Wort Gottes, also wieder Wahrheit. Teufel versucht mit dem Wort Gottes, genau, und schaut, wie Jesus darauf reagiert. Jesus erkennt den Trick und sagt dann, Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Genau das, was der Teufel mit ihm macht, was der Teufel mit Jesus jetzt macht, antwortet Jesus dem Teufel, du sollst deinen Gott nicht versuchen. Du sollst Gott nicht herausfordern. Wo bin ich das? Du sollst Gott nicht herausfordern. Gott lässt sich, haben wir gelesen am Anfang, Gott versucht nicht und er lässt sich auch nicht versuchen. Haben wir gelesen am Anfang, Bibelstelle Jakobus, was, gell? Ganz genau hier, der Fall von Jesus, wo er genau das antwortet. Dritte Versuchung, wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Dann spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da geht es um Anbetung, um Herrschaft, ja. Macht. Ja. Interessant an dieser Stelle, Jesus leugnet nicht oder sagt nicht, Satan, das ist gar nicht wahr, dass dir diese Reiche und diese Besitztümer gehören, sondern er geht auf die Versuchung ein, ja, und sagt, du sollst nur Gott anbeten und dienen.
Im Prinzip macht der Teufel das mit uns, mit unserer Identität. Wer glaubst denn du, wer du bist? Also er tut immer unsere Identität in Christus auch anzweifeln oder uns klar machen, wer bist denn du? Und das ist eigentlich identisch mit Jesus.
Also auch dieses Beispiel steht ganz klar im Zusammenhang, wann versucht der Teufel, ja, ganz allgemein, immer in Zusammenhang, entweder vor, während oder in Zusammenhang mit dem Schlüsselereignis im Leben von einem Mensch. Hier Jesus war getauft, Heiliger Geist kam auf ihn und direkt kommt die Versuchung. Manchmal kommt sie ja oftmals vorher, bevor ein Schlüsselereignis stattfindet. Oft, das nicht stattfindet, genau, meistens sogar vorher. Wenn darum geht, dass sich jemand taufen lassen will, dann kommen die, das Gehirnkino, das Gedankenkino. Ja. Oder oftmals, genau. Immer wenn ein wichtiges geistliches Ereignis bevorsteht oder in Aussicht steht, oder Bekehrung oder Buße oder weiß ich was, dann versucht natürlich der Teufel ganz massiv, die Leute davon abzuhalten und irrzuführen, wegzuleiten. Immer wenn Gott Neues schenkt, Neuaufbruch in einer Gemeinde, oder wenn Gott einen Schritt weitergeht mit jemand oder mit der Gemeinde einen Schritt weitergeht, will der Teufel das natürlich verhindern oder blockieren. Ja. Ich denke, das müssen wir uns wirklich gut merken. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, wenn da wirklich Widerstand kommt und Versuchung, heißt das eigentlich in umgekehrter Sinn, Gott hat was mehr vor, Gott will mehr, Gott hat den nächsten Schritt, steht an. Ja. Und dann, das soll man eigentlich wirklich als Warnung dann schon erkennen, dass man feinfühliger wird für diese Versuchung, was der Teufel da bringt. Das ist ganz wichtig, um Versuchung zu erkennen. Und auch nicht nur bei uns selbst, sondern auch eben Leute, mit denen man arbeitet, die man Mentoren, die in der Gemeinde sind, die man beratschlagen oder wie auch immer. Eben hier bei Jesus nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Also
in 1. Johannes 2,16. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Also, dass man all diese Versuchungen in diese drei Kategorien.
Ganz, ja. Was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen, der Hochmut des Lebens. Ja, Karriere. Ruhm. Ja. Brot. Ja, genau. Stolz, ja, genau. Und drittens dann Hochmut, also Anerkennung, groß sein, wichtig, bedeutende Person in der Welt. Genau die Punkte, ja, wo Jesus selber versucht worden ist. Ja, sehr gute Ergänzung, ja. Also die, nochmal das Schema der Versuchung läuft immer so ab. Satan macht ein Angebot mit ganz viel Wahrheit und einer ganz fetten Lüge. Dieses Angebot richtet sich immer an die Begierde des Fleisches. Ja. Und ist niemals im Wille von Gott, genau wie es da auch heißt. Oder? Ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Ja. Also genau diese Begierde sind von Gott, sind nicht göttlich, sondern sind fleischlich. Genau. Ja. Und dagegen müssen wir dann Gottes Maßstab stellen. Ja. Wir müssen Gottes Maßstab kennen, um dieser Versuchung widerstehen zu können. Das kennen wir bei Jesus ganz klar. Jesus hat das Wort Gottes gekannt. Er hat das Wort Gottes höher gewertet als das missbrauchte Wort vom Teufel und hat mit dem die Versuchung Satans abgeschlagen. Weil er den Vater gekannt hat, weil er nicht im Begierde des Fleisches gelebt hat, weil es ihm nicht darum ging, über Völker und Nationen zu herrschen, sondern weil es ihm darum ging, dem Vater gehorsam zu sein. Also Lüge, Angebot, Begierde und dem gegenüber steht das Wort Gottes. Und ich denke, das ist auch das Schema, wenn man das dann in umgekehrter Reihenfolge verwendet, dann hilft uns das wirklich, dieser Versuchung zu widerstehen. Wir müssen wissen, was der Maßstab Gottes ist. Wir müssen wissen, was der Wille Gottes ist für uns. Hier genau dieser Vers, super, oder? In umgekehrter Reihenfolge. Und wenn wir das wissen, dann können wir die Lüge Satans erkennen. Ja. Dann wissen wir an für sich, er geht an unsere Begierde ran und wir erkennen auch dann, wenn wir das Wort Gottes kennen, dass das eigentlich eine Lüge ist oder ein Licht. Ja. Und Punkt 2 natürlich, wir müssen unserer Begierde abgestorben sein oder Herr sein über unsere Begierden. Denn wenn meine Begierden mich noch bestimmen oder regieren und nicht der Geist Gottes, dann habe ich verloren. Wir müssen einmal Gottes Wort kennen und zum Zweiten unsere Begierde abgestorben sein. Das heißt, der Geist Gottes muss uns leiten und nicht unser Fleisch.
In sämtlichen Bereichen. Wo sterben wir gegenüber unseren Gebärden?
Gebärden.
Wo liefern wir uns aus? Wo wird unser Fleisch beerdigt? Durch die Taufe.
In der Taufe.
Heißt ja, und haltet euch für gestorben. Also das ist jetzt unsere Aufgabe. Ne? Wir töten unser Fleisch, unsere alte Begierde, unser altes Ding in der Taufe. Und dann müssen wir uns dafür halten, dass das Fleisch, also es darf einmal, dass es nicht mehr hochkommt.
Also wir töten es nicht, sondern wir liefern es dem Tod Jesus aus. Genau. Wir geben es in den Tod Jesus hinaus. Sag Jesus, bin bereit, hier hast du meine Begierden, mein altes Leben. Ich gebe es dir. Ich gebe es in deinen Tod hinein sogar. Es ist mit dir gestorben. Und dann im Glauben, das kommt der Glaube wieder ins Spiel, im Glauben weiß ich das, okay, ich habe es in den Tod gegeben, es hat keine Macht mehr über mich. Es ist gestorben, weil es mit Jesus gestorben ist. Und ich bin auferstanden, um vom Geist im Geist zu leben, um in der Kraft Gottes zu leben. Das ist der Punkt, ja. Und wenn es dann doch wieder hochkommt, da haben wir unsere liebe Geschwister, die zücken den Holzhammer. Und das ist gut so, manchmal. Manchmal sehr gut so, wenn es auch weh tut. Aber es ist trotzdem manchmal notwendig. Und wer keine hat, Geschwister, die den Holzhammer zücken,
der ist dem Teufel machtlos ausgeliefert.
Keine Chance. Der ist ausgeliefert, hat keine Chance. Wenn ich mich nicht jemand stelle und unterordne und bereit bin, Ermahnung anzunehmen, dann bleibt es halt beim Alten. Wie sieht es aus in der Zukunft bezüglich Versuchung? Was sagt die Bibel? Herbert sagt, wird schlimmer. Glauben wir das? Menschen werden doch immer besser. Die werden immer besser von Tag zu Tag.
Es ist ja auch angekündigt im Sendschreiben an Philadelphia, wer an mir festhält, wer überwindet, den werde ich auch bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um zu versuchen, alle, die auf der Erde leben. Ja. Also das heißt, von wo kommt die? Ja, die kommt doch eigentlich von Gott, oder?
Die Versuchung.
Stunde der Versuchung?
Die kommt vom Teufel. Der Teufel kriegt, wie wir es vorhin diskutiert haben, Gott schafft die Bedingungen, weil er will ja geläuterte Braut. Ja. Gott prüft, aber die Versuchung im Endeffekt, sich von Gott gegen Gott zu entscheiden, das macht immer der Teufel.
Aber es ist doch an der
Der Teufel bringt das Angebot und die Entscheidung hängt von meiner Begierde ab. Sind sie tot? Bin ich vom Geist geleitet oder regiert mich das Fleisch?
Ein bisschen mehr davon überzogen bin, der Teufel hat ein Recht, uns zu versuchen. Und wir können das nicht binden, wir können es nicht verhindern. Er hat das Recht. Wir können ihm nur mit dem Wort Gottes widerstehen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort kennen. Es ist so wichtig, dass wir auch die Versuchung erkennen, wenn sie kommt. Und ich glaube, da ist, wo man noch viel, also wo ich merke, weil ich wahnsinnig viel zu lernen habe. Also vielleicht nur ganz kurz, ich fahre im Auto, jemand regt mich auf und dann kommt der Gedanke, so ein Depp und da, ne? Und was passiert? Der nächste Punkt ist Verdammnis. Anstatt zu erkennen, halte mal, nur weil ich jetzt diesen Gedanken bekomme, so ein was immer, ich dann denke, habe ich doch noch nicht gesündigt, wo kommt der Gedanke her? Es ist der Teufel, der mich versucht. Jetzt muss ich mit dem Wort Gottes kontern, jetzt muss ich aufstehen und ich glaube, das sind tägliche, und wir haben das viel zu wenig gelernt, zu kämpfen mit dem Schwert. Wir haben viel zu wenig gelernt, zu erkennen, halte mal, das ist doch, ich will gerade wütend werden auf meine Frau, ich will gerade wütend werden auf mein Kind, ich will gerade was immer, der regt mich auf, jener regt mich auf, ja. Und wir die Versuchung kommt, wir geben der Versuchung nach, ja, in dem Moment, ja, wir lassen es rein, wir machen es zu unseren Gedanken, wir denken, es sind unsere Gedanken, einfach mal zu erkennen, Moment mal, nur weil ich einen Gedanken habe, nur weil ich ein Gefühl habe, der Teufel kann mit unseren Gefühlen arbeiten und mit unseren Gedanken, nur weil ein Gedanke kommt oder ein Gefühl kommt, ist es noch lang, und er redet immer in der Ich-Form. Er sagt nicht, ne, jetzt wie bei Jesus, ne, so ist es eben nicht. Er kommt in diesen Ich, ne, als wären es deine Gedanken. Und dann zu erkennen, nein, stopp. Ich gebe mich diesem Gedanken nicht hin. Ich erlaube das nicht. Ich widerstehe dem jetzt. Und am besten dann natürlich, ich kenne das Wort gut und habe gerade eine Bibelstelle parat, die da voll dazu passt und wo ich dann den Teufel wieder, das ist eigentlich unsere Kriegsführung, glaube ich, die wir in erster Linie zu kämpfen haben. Und wo ich einfach bei mir selber merke, dass ich eigentlich da null Schild meistens oben hab, null gar nichts. Ne? Meistens ist denn Verdammnis irgendwann die Konsequenz, ne? Weil du dann doch gefallen bist. Oder ja. Und das ist ja das einmal, wo der Teufel uns haben will. Genau. Und dann sind wir irgendwo besiegt.
Genau, die Bibel redet davon, Gedanken unter den Gehorsam Christi nehmen. Das ist unser geistiger Kampf. Wirklich die Gedanken unter den Gehorsam Christi nehmen. Okay, zum Schluss nochmal, genau. Also Versuchung, Herbert hat es ja gesagt, wird immer mächtiger, mehr, listiger, sensibler oder feiner oder noch massiver. Also ganze Briefe, wenn man die lesen, wird so viel geschrieben über Versuchung, Endzeit und. Falsche Lehre, falsches Evangelium, falscher Geist. Das liegt daran, weil die, wo in Versuchung gefallen sind, wie ich es ja gesagt habe, die werden zu den Propheten des Versuchers. Die gehen das weiter. Die geben das weiter. Und ihre Gesinnung, sagt die Bibel auch ganz klar, sie ist fleischlich und ihr Urteil ist bereits gefällt. 2. Petrus 2.
Kann ich da ganz kurz dazu noch was sagen? Ja. Weil ich finde eben das mit der Versuchung, die Bibel sagt eben, wenn wir versucht werden, werden wir von unserer eigenen Begierde versucht. Also unsere eigene Begierde. Ich finde, ein gutes Beispiel ist, wenn ich jetzt herkommen würde und ich hätte eine wunderschöne Schüssel voll mit warmem, schönen, dampfendem, was weiß ich, Kaka. Ja? Und ich würde zu euch hingehen und sagen, komm, lutsch dran. Wärst du versucht? Nein. Aber wenn ich jetzt dein Lieblingsessen hätte und du hast schon einen Tag lang nichts gegessen, dann wäre es eine Versuchung. Also es sind ja unsere eigenen Begierden, die der Teufel benutzt, um uns zu Fall zu bringen. Das ist ganz, ganz wesentlich, dass wir das erkennen. Das ist eigentlich das, was wir eigentlich wollen. Er kann uns nicht mit etwas versuchen, das uns überhaupt nicht irgendwo
genau.
völlig dahin lässt. Ich wollte jetzt mal was anderes. Wovon hast du vorhin nochmal gesagt, Conny? Gerade was war dein Übergang?
Dass die Gefallenen versuchten, dass sie zu Handlangern des Versuchers werden. Weil sie ihre Versuchung weitergehen natürlich.
Ja, genau. Ja, also der Tschüss.
Ciao.
Und Conny hat noch was gesagt, die Versuchung. Und ich finde, das ist, was wir in der Gemeinde so sehr erleben, was wir generell erleben, dass die Versuchung zunehmen wird. Und was ist eine der Hauptversuchungen, der wir erlegen sind? Wir wollen ein glückliches, schönes Leben haben. Also glücklich sein ist überhaupt die Priorität schlechthin für die meisten Menschen. Ne? Ich will glücklich sein. Und dafür bin ich bereit, alles, also wenn es sich gut anfühlt, wenn es sich gut anhört, dann will ich es gerne annehmen, dann will ich es gerne glauben. Wenn es sich nicht gut anhört, wenn es sich nicht gut anfühlt, wenn es irgendwie sogar was kosten würde, ja, das kann man nicht alles so eng sehen, das ist nicht mein Ding, oder? Und ich glaube, das ist schon eigentlich auch eine der Hauptversuchungen, die am Ende kommt, eben deswegen dieser Einheitsbrei, dieser andere Evangelium, dieses andere. Ne? Mhm. Und ich glaube, dieses genau. Glücklich sein wollen,
ja.
Was nicht das Evangelium ist. Es geht nicht darum, nur glücklich zu sein.
Ist gar nicht das Evangelium. Das Evangelium heißt nicht, Gott tut mir Gutes um jeden Preis und Gott ist mein Erfüllungsgehilfe. Das macht Gott, Gott heilt, Gott rettet, Gott vergibt und Gott tut uns wirklich gut, oder? Aber das ist nicht der Kern. Gott ist nicht unsere Erfüllung, bleibt auch nicht unsere Erfüllung. Das kann am Anfang vom Glauben vielleicht wichtig sein und gut sein. Aber irgendwann muss man wachsen, muss sehen, halt, wir sind Diener Gottes, wir sind seine Knechte, wir sind seine Mitarbeiter. Gott hat für uns einen Auftrag, Gott hat für uns einen Job. Oder?
Aber ich glaube, selbst, also das liest man ja immer von der Christenverfolgung, letztendlich, dass Gott mich erfüllt, das ist gegeben auch im schlimmsten Zustand. Mhm. Also auch in der schlimmsten Versuchung gibt er halt immer noch, das ist vielleicht, fühlt sich das nicht wie Glück an, aber halt wie Erfüllung und wie Leben. Jesus sagt ja auch, er ist gekommen, um Leben im Überfluss zu geben. Ja. Und ich denke, das heißt nicht unbedingt glückliches Leben, aber so, dass man selbst, wenn es einen Hammer hat, und also wenn es eine Knüppel hat, trifft, dass man immer noch merkt, trotzdem bin ich voll an der Quelle des Lebens angeschlossen. Und das geht irgendwie, ist halt irgendwie auf einer tieferen Ebene oder so.
Ja. Hört euch die Zeugnisse von der verfolgten Christen an. Das ist genau das. Die haben so Zufriedenheit und so Klarheit und so Erfüllung trotzdem inmitten ihrer Verfolgung. Das ist unglaublich. Das fasziniert mich immer wieder. Ja. Weil sie Gott erleben, weil Gott bei ihnen ist. Ja.
Sagst du, ist für die nicht der normale Tod zu sterben? Das Höchste für sie ist kein normaler Tod.
Du musst es einfach nur nicht im 90-Grad-Winkel, sondern in den Mund stecken, wie eine Möhre.
So, also rum. Das Höchste ist für, also ich rede jetzt von den Leuten in China und Mongolei überall, dass sie ein normaler Tod ist für sie schon nicht das, was sie auszeichnet. Also sie wolle den Märtyrer-Tod sterben eigentlich. Das ist für sie das Höchste. Und alles andere ist für sie normal und das ist für sie halt nicht ausreichend.
Ja, aber der erste Jünger heißt es ja, oder? Dass sie sind dann verfolgt worden, sie sind geschlagen worden, auch auspeitscht worden und sie waren stolz drauf und haben sich gefreut darüber, dass sie wirklich für Jesus gelitten haben. Die haben nicht den Kopf ins Sand gestreckt und Jesus, oh je, je, was hast du uns da angetan? Stolz und voller Freude haben sie bekannt, wir sind um Jesus Willen geschlagen worden. Und das ist schon eine mega Einstellung, die kann nur der Geist Gottes wirken.
Ich finde eben so eine Hammer-Bibelstelle ist auch in Offenbarung, ne, wo eigentlich die Heiligen zu Gott rufen, wie lange noch, bis du endlich für Gerechtigkeit sorgst, bis du Gericht bringst. Ne? Und was ist seine Antwort? Die Vollzahl der Märtyrer ist noch nicht eingegangen. Also es gibt einfach Gott auch Ehre und es freut ihn, wenn wir sehen, dass wir bereit sind, um seines Namens willen zu leiden. Ne? Und gleichzeitig erfüllt es uns, wie ihr gesagt habt. Das ist zweischneidig. Also es funktioniert auf beiden Seiten. Ne?
Ja. Okay, lesen wir zum Schluss noch den kurzen Abschnitt. Ab Vers 1. Wir können ab Vers 1, 2. Petrus, genau. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die Verderben bringen, die Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Die ziehen sich selbst schnelles Verderben zu und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um deren Willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Also Abfall, am Schluss, Endzeit, Abfall, wirklich Verlästerung der Wahrheit und weiß ich, Ausschweifung. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen, denen das Gericht seit langem schon nicht zögert und ihr Verderben schlummert nicht. Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finstere Höhlen des Abgrunds gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als achten neben sieben anderen bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte, und wenn er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein würden, und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde, denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele.
Bist du sicher,
bin sicher. Nein, lass mich jetzt fertig lesen. Die Ungerechten aber aufzuwahren von dem Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Besonders, halt 9, Vers 9. Das 2, 9. Halt. 2. Petrus 2, 9. Ja. Der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten. Das war mein Vers, den ich wollte eigentlich sagen. Ja. Inmitten des Gerichtes über die Fleischlichen, über die Gottlosen, über die Wahrheit nicht gehorchen. Der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten. Das ist das Schlusswort, genau. Also Gott kennt uns und Gott wird uns retten. Wir müssen null Angst haben vor Endzeitversuchung, Verführung, wenn wir zu den Gottseligen gehören. Genau.